NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Verteidigungsminister de Maizière räumt Fehler ein, will aber im Amt bleiben. Zur Eurohawk-Affäre auch der Kommentar im Echo des Tages. Wir blicken auf die Lage in den Hochwassergebieten. Ostdeutschland traf es heute mit voller Wucht. Erstes Geständnis im NSU-Prozess. Und Tommy Haas steht noch im Viertelfinale der French Open gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Auch darüber berichten wir in der kommenden halben Stunde. Nach wochenlangem Schweigen hat sich Verteidigungsminister de Maizière heute umfassend zur sogenannten Drohnenaffäre geäußert. Gleich am Morgen im Verteidigungsausschuss des Bundestages, am frühen Nachmittag im Haushaltsausschuss, dann noch einmal vor der Presse und heute Abend schließlich im Plenum des Bundestages. Georg Schwarte.
Der Minister kämpft. Am Morgen hatte er persönlich 2 Stunden vor Sitzungsbeginn den Obleuten des Verteidigungsausschusses seinen Bericht zum Eurohawk-Debakel in die Hand gedrückt. Dann Stunden später draußen vor der Tür ein Verteidigungsminister, der zuvor drinnen erklärt hatte, er persönlich habe sich nichts vorzuwerfen.
Personelle Konsequenzen zum gegenwärtigen Zeitpunkt und nach meinem gegenwärtigen Kenntnisstand behalte ich mir vor.
Er will bleiben. Ob das auch für seine beamteten Staatssekretäre gilt, abwarten, sagt er. Fest steht, de Maizière fühlt sich schlecht informiert. Erst am 13. Mai dieses Jahres sei ihm das Ausmaß der Eurohawk-Probleme mitgeteilt worden.
Das Projekt Controlling, das heißt die Verfahrenskontrolle über den Verlauf dieses Projektes, war mangelhaft und hat nicht funktioniert. Und meine Einbindung war unzureichend.
Aber, sagt der Minister, in der Sache sei alles richtig gewesen. Der Ausstieg, der Zeitpunkt. Die Opposition schüttelt da die Köpfe, verlangt Konsequenzen. Nicht nur in der Sache, sagt der SPD-Politiker Hans-Peter Bartels.
Der Minister hat sich für die Variante entschieden, er war nicht informiert. Also Minister gut, Ministerium schlecht. Er hat angekündigt, dass es personelle Konsequenzen geben solle, aber nicht wann und welche. Insofern, es bleibt spannend. Aus dem Schneider ist damit weder der Minister noch einer seiner Mitarbeiter.
Der Minister war da schon auf dem Weg Richtung Bundespressekonferenz. Wieder wollte er, diesmal der breiten Öffentlichkeit, erklären, wie es zu all dem kommen konnte. Und wieder redet er darüber, dass ihn seine Staatssekretäre erst spät informierten.
Eine solche Entscheidungsfindung auf Staatssekretärsebene entspricht zwar der oft in der Vergangenheit gelebten Tradition des Verteidigungsministeriums. Gleichwohl ist sie nicht in Ordnung. Ich bedauere das. Ich hätte früher auch in diesem Bereich mein Haus so ordnen müssen, dass ich als Minister bei Entscheidungen dieser Größenordnung beteiligt werde.
Ihm, dem Verwaltungsexperten, ist da anzuhören, wie sehr ihn dieser Fall wurmt.
Die Antwort ist, es ärgert mich ziemlich. Und wer mich kennt, weiß, dass das eine zurückhaltende Formulierung ist.
Der Minister dann am Abend auf seiner dritten Station im Bundestag. Aktuelle Stunde. Zum ersten Mal fordert jetzt auch die SPD in Person von Rainer Arnold den Rücktritt. Sein Vorwurf, de Maizière ducke sich weg, schiebe Verantwortung ab, aber die Truppe, die Soldaten, müssten ihrem Minister vertrauen können.
Herr Minister, wenn Sie dieses Vertrauen nicht mehr haben, bleibt nur noch eines. Verzichten Sie auf dieses Amt und treten Sie zurück. Damit können Sie der Bundeswehr am Ende den letzten wichtigen Gefallen tun.
Der Minister antwortet ruhig im Ton, wiederholt seine Argumentation, um nachzuschieben, er schiebe gar nichts von sich weg.
Was ich nicht gemacht habe, das den Staatssekretären in die Schuhe geschoben. Ich habe versäumt, im Rüstungsbereich das Haus so zu organisieren, dass ich frühzeitig selbst von Problemen erfahren habe. Das schiebe ich niemandem in die Schuhe.
Und er bleibt dabei. Personelle Konsequenzen nicht ausgeschlossen. Am Montag gibt's die nächste Sondersitzung des Verteidigungsausschusses. Minister de Maizière wird wieder dabei sein.
De Maizière räumt Fehler ein, will aber im Amt bleiben. Ist der Verteidigungsminister damit aus der Schusslinie der Kritiker? Andreas Flocken kommentiert.
Der Auftritt des Verteidigungsministers war kein Befreiungsschlag. Thomas de Maizière hat sich lediglich eine Atempause verschafft, mehr nicht. Er wird sich weiterhin viel Kritik gefallen lassen müssen. Ja, auch weil wir uns im Wahlkampf befinden und die Bundesregierung durch de Maizière nun eine Angriffsfläche bietet. Unabhängig davon lässt sein Auftritt weiterhin viele Fragen offen. Insbesondere, wer das Desaster zu verantworten hat, wo die Fehler gemacht worden sind. Immerhin wissen wir jetzt, Thomas de Maizière ist viel zu spät über die Probleme mit dem Eurohawk informiert worden. Die mit dem Zulassungsverfahren befassten Bundeswehrstellen haben die Schwierigkeiten unterschätzt, hielten es nicht für notwendig, den Minister umfassend zu unterrichten. Es herrschte der Glaube vor, man könne das Problem schon lösen. Eine Selbstüberschätzung, die den Steuerzahler viel Geld gekostet hat. Das Projekt hätte viel früher gestoppt werden müssen. Zu klar waren die Hinweise, dass der Eurohawk keine Zulassung bekommen würde. Dass das Rüstungsvorhaben trotzdem weiterverfolgt wurde, dafür trägt der Verteidigungsminister die politische Verantwortung. Ob es personelle Konsequenzen geben wird, das lässt de Maizière vorerst offen. Die aber wären dringend notwendig. Schließlich hat es gravierende Fehler gegeben. Ganz tatenlos will Thomas de Maizière zwar nicht bleiben. Das Debakel soll Folgen haben. Unter anderem soll dem Minister künftig regelmäßig ein Statusbericht über den Stand der Rüstungsvorhaben vorgelegt werden. Ein längst überfälliger Schritt. Doch mit solchen kleineren Korrekturen wird man die zentralen Probleme bei Rüstungsprojekten nicht lösen können. Notwendig ist vielmehr eine grundlegende Überprüfung und weitreichende Neuordnung des Beschaffungswesens der Bundeswehr. Bisher ist noch fast jedes Rüstungsprojekt teurer geworden als zunächst geplant. Waffensysteme werden erst mit mehrjähriger Verspätung ausgeliefert, erinnert sei nur an den Eurofighter, das Transportflugzeug A400M oder den Kampfhubschrauber Tiger. Zugegeben, Rüstungsprojekte werden immer komplexer und Thomas de Maizière hat im Zuge der Bundeswehrreform auch den Rüstungsbereich neu gegliedert. Doch das Eurohawk-Debakel hat gezeigt, dass auch die neuen Strukturen noch erheblich nachgebessert werden müssen. Es müssen viel früher die Alarmglocken läuten, wenn etwas schief zu laufen droht. Und die Warnsignale müssen auch ernst genommen werden. Doch Thomas de Maizière scheut den radikalen Umbau des Rüstungsbereichs. Zu befürchten ist daher, dass das Eurohawk-Debakel kein Einzelfall bleiben wird. Keine guten Aussichten für den Steuerzahler.
Andreas Flocken kommentierte im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Und wir kommen zum zweiten Thema des Tages, dem Hochwasser. In den letzten Tagen richtete sich der Blick vor allem auf Bayern und das südliche Sachsen. Jetzt schieben sich die Wassermassen immer weiter Richtung Norden. In mehreren Orten Brandenburgs wurde heute Katastrophenalarm ausgerufen, ebenso in Sachsen-Anhalt. Besonders in Halle an der Saale hat sich die Lage dramatisch zugespitzt. Jochen Müller hat sich das angesehen.
Die Situation in Halle bleibt angespannt. Der Saalepegel steht nach wie vor auf dem historischen Höchststand von über 8 Metern. Hunderte Helfer versuchen, den Gimritzer Damm zu stabilisieren. Dieser Damm schützt den Plattenbaustadtteil Halle-Neustadt. Hier leben etwa 25.000 Menschen. Dort sind inzwischen alle Schulen und Kitas geschlossen. In vielen Wohnungen sind Strom, Gas und Wasser abgestellt. Die Stadt hat die Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Immer mehr machen das auch. Angespannt bleibt die Lage auch in Bitterfeld. Dort soll mit einer zweiten Sprengung versucht werden, die Muldefluten wieder zurück ins Flussbett zu leiten. Damit soll der 13 Quadratkilometer große Tagebau See Gotsche entlastet werden, dessen Wasser droht in die Bitterfelder Innenstadt zu laufen. Bundeswehrsoldaten sind nun damit beschäftigt, einen 3 Kilometer langen Deich zu bauen. Hauptmann Christoph Fengler.
Also die Situation ist kritisch. Der Pegelstand ist weiterhin sehr hoch. Deswegen erhöhen wir auch den Deich. Für Zivilbevölkerung ist es angeraten, hier nicht in den Bereich zu kommen. Wir bedanken uns für jegliche Unterstützung. Wenn Sie unterstützen wollen, dann kommen Sie nach Krepin und unterstützen dort an der Sporthalle beim Sandsackschippen bzw. beim Befüllen der Fahrzeuge, die dann hierher verlegen, um von uns entladen zu werden.
Auch in Bitterfeld folgen immer mehr Menschen der Aufforderung, einige Stadtteile zu verlassen. Unterdessen gehen die Behörden davon aus, dass die Wassermassen der Elbe im nördlichen Sachsen-Anhalt beherrschbar bleiben. Für Magdeburg wird für den kommenden Sonntag ein Pegel von 7,20 Meter erwartet, sagt Burkhard Henning, der Chef des Landesamtes für Hochwasserschutz.
Die Stadt Magdeburg hat eben den Vorteil, dass sie diese Vorlaufzeit hat. Da ist es eben wichtig, so schnell wie möglich tätig zu werden. Das haben die Behörden gemacht hier in Magdeburg. Und ich kann auch das erhaben, was der Oberbürgermeister gesagt hat. Die Situation stellt sich so dar, dass man mit dem Ereignis umgehen kann.
Die zu erwartenden Pegelhöhen seien in Sachsen-Anhalt weniger das Problem, sagt Henning. Vielmehr erwarte er, dass die Fluten viele Tage lang stagnieren könnten. Das sei eine enorme Belastungsprobe für die Deiche.
Etwas weiter südlich an der Elbe steigt das Wasser derzeit noch. Aktuell kämpfen die Einsatzkräfte in Dresden gegen die Fluten. Peter Neumann mit einem Lagebericht.
Der Himmel über Dresden heute blau, mit einigen kleinen unschuldig weißen Wölkchen garniert. Die Sonne scheint, ein wunderschöner Junitag in Sachsen. Doch wenn man am Rand der neu gebauten Waldschlösschenbrücke in der Landeshauptstadt auf die Elbe schaut, dann blickt man auf einen riesigen bräunlichen Strom, der sich durch Dresden wälzt, einzelne Stadtteile unter Wasser gesetzt hat. Mehrere tausend Haushalte sind ohne Strom.
Wir wohnen im Erdgeschoss, da fehlt noch ein Stück und dann steht es bei uns auch in der Wohnung. Und dann müssen wir gucken. Die Wohnung ist leergeräumt. Wir kennen es ja schon von 2002 und jetzt hoffen wir das Beste, dass es nicht reinläuft in die Wohnung.
Es ist noch ein Meter bis zum Höchststand. Also wir wollen nicht hoffen, dass es noch so weit hochkommt.
Wir haben vorgestern ungefähr 200 Sandsäcke hier runtergebracht, aber die scheinen höchstens den Schlamm abzuhalten.
Ich habe ja eine Werkstatt im Keller, eine Restaurierungswerkstatt, Holz auch noch, passt wunderbar. Und wir haben alles zugekeilt und hochgenommen, soweit das möglich ist. Und jetzt wird gepumpt. Ja, 2002 dasselbe schon mal. Meine Holzstapel treiben wieder sehr schön durch den Garten. Ich hoffe mal, dass es beherrschbar ist. Auf einen Meter mehr bin ich vorbereitet, auf zwei nicht.
Die Elbe steigt 2, 3, 4 Zentimeter pro Stunde. Langsam geht es auf einen Pegel von 8,70 Meter zu. Normalerweise liegt der im Juni bei 2 Metern. Noch hat das Wasser die berühmten Bauwerke Zwinger, Semperoper oder katholische Hofkirche im Stadtzentrum nicht erreicht. Vor 11 Jahren, während der großen Flut, da schwammen in der Hofkirche sogar die Särge der Wettiner in den gefluteten Grüften herum. Das soll diesmal verhindert werden, so der Technikchef der Hofkirche Hermann Herlitius.
Wir sind in der sogenannten Neuen Gruft, wo auch der letzte König beigesetzt ist. Im Moment haben wir von der Hochwasserlage her hier noch Ruhe, weil die großen Grundwasserpumpen, die nach dem Hochwasser 2002 installiert worden sind, den Pegel noch ungefähr 2 Meter, 2,20 Meter unter Elbpegel halten.
Der höchste Pegelstand der Elbe von rund 9 Metern wird für morgen oder Freitag erwartet und damit unter dem Höchststand von 2002 liegen.
Im südlichen Bayern und in Baden-Württemberg ist in Sachen Hochwasser das Schlimmste überstanden und es wird aufgeräumt. Die Bundesregierung stellt dafür noch mehr Geld zur Verfügung als ursprünglich geplant. Das hat Wirtschaftsminister Rösler heute in Berlin mitgeteilt.
Kein Unternehmen wird alleine gelassen und sei es auch noch so klein.
Das war eine deutliche Ansage des Bundeswirtschaftsministers nach seinem Treffen mit den Vertretern der wichtigsten Wirtschaftsverbände in Berlin, darunter der BDI, das Handwerk, der Einzelhandel und das Hotel- und Gaststättengewerbe. Mit ihnen hatte Philipp Rösler etwa eine Stunde lang erörtert, wie die Politik den Betrieben helfen kann, bei denen das Hochwasser schwere Schäden angerichtet hat. Stand im Moment, das Ausmaß lässt sich noch nicht absehen.
Massiv betroffen sind gerade die kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Darunter viele Hotels- und Gaststättenbetriebe, die sowieso kein besonders gutes Jahr haben bisher. Die HOGA-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges.
Im März Schnee, im April schlechtes Wetter. Die Spargelsaison ist vielerorts ausgefallen und jetzt im Mai die Katastrophe.
In Absprache mit den Verbänden hat das Bundeswirtschaftsministerium nun ein 10-Punkte-Wiederaufbauprogramm verfasst. Darin unter anderem enthalten ein 100-Millionen-Euro-Kreditprogramm der KfW, das Angebot der Bank, bei bereits laufenden Darlehen den Zinssatz zu senken bzw. vorübergehend Zins- und Tilgungszahlungen zu stunden. Außerdem sollen Betrieben, die das Hochwasser im wahrsten Wortsinne in die Zahlungsunfähigkeit getrieben hat, mehr Zeit für den Antrag eines eventuellen Insolvenzverfahrens gegeben werden, bis zum Frühjahr kommenden Jahres. Informationen zu den Hilfen gibt es unter anderem bei den Industrie- und Handelskammern. Die im Bundeswirtschaftsministerium vorgestellten Hilfen gewährt die Bundesregierung zusätzlich zu ihrem bereits bekannten 100 Millionen Euro Hilfsprogramm. Aus diesem Topf wiederum soll die Landwirtschaft Unterstützung bekommen. Bundeslandwirtschaftsministerin Ilse Aigner legte heute im Agrarausschuss des Deutschen Bundestages einen 4-Punkte-Plan vor. Dazu gehören erstens Soforthilfen für in ihrer Existenz bedrohte Betriebe und zweitens Geld, das für Hochwasserschutzmaßnahmen zur Verfügung gestellt wird.
Als dritter Punkt wollen wir bei der landwirtschaftlichen Rentenbank uns dafür einsetzen, dass die Landwirte sehr zinsgünstige Kredite zur Überbrückung auch zur Verfügung gestellt werden wird. Und als vierten Punkt gäbe es die Möglichkeit, bei den landwirtschaftlichen Sozialversicherungsträgern dementsprechend auch Stundungen auszusprechen.
Aber auch hier gilt, das Ausmaß der Schäden in der Landwirtschaft durch das Hochwasser ist noch nicht absehbar.
Arne Meyer berichtete aus Berlin. 6. Verhandlungstag vor dem Oberlandesgericht München. Im NSU-Prozess hat heute der Angeklagte Carsten S. ausgesagt. Der 2. Tag. Der 33-Jährige hat bereits zugegeben, eine Pistole für die mutmaßlichen Neonazi-Terroristen besorgt zu haben. Die Anklage wirft ihm deshalb Beihilfe zu 9 Morden vor. Tim Aßmann.
Stundenlang befragte der vorsitzende Richter Manfred Götzl den Angeklagten Carsten S. Häufig reichten dessen Antworten Götzl nicht. Immer wieder bohrte er nach. Zum Beispiel zur Beschaffung der Haupttatwaffe durch den Angeklagten. Was er gedacht habe, als der Wunsch nach einer Pistole für die untergetauchten Neonazis an ihn herangetragen wurde, fragte der Richter Carsten S. Das wisse er nicht mehr, sagte dieser. Daraufhin konfrontierte ihn Götzl mit einem Vernehmungsprotokoll. Damals sprach S. von Bauchschmerzen. Doch nun gab er an, sich nicht mehr konkret erinnern zu können. Unglaubwürdig findet das Rechtsanwalt Thomas Blivier, der im NSU-Prozess Opferangehörige vertritt.
Es ist so, dass die Angaben von Herrn S. letztendlich bis auf einige wesentliche Details, also Beschaffung der Waffe, nach meiner Auffassung vollständig unglaubwürdig sind. Also die Aufklärungshilfe eines umfassenden Geständigen sieht anders aus.
Erinnerungslücken gab es in der Vernehmung immer wieder. Und zwar vor allem dann, wenn es um die Rolle des Angeklagten, um seine eigene Beteiligung ging. Die Anklage baut in weiten Teilen auf die Aussagen von Carsten S. Bundesanwalt Herbert Diemer hält ihn im Wesentlichen weiter für glaubwürdig.
Er hat seine Angaben, die er im Ermittlungsverfahren gemacht hat, in allen wesentlichen Punkten wiederholt. Insbesondere was den äußeren Tatablauf bei der Übergabe der Waffe anbelangt. Er hat sich allerdings auch, wie schon im Ermittlungsverfahren, auf Erinnerungslücken berufen, wenn es darum geht, was er sich bei der Übergabe der Waffe gedacht hat. Das ist aber für uns nicht neu, sodass sich für uns an der Beweislage und auch an der Bedeutung der Aussage nichts geändert hat.
Die Anwälte von Carsten S. baten schließlich um ein Ende der Vernehmung. Ihr Mandant könne sich nicht mehr konzentrieren. Und sie forderten die Anwesenheit eines psychiatrischen Gutachters bei der Fortsetzung der Befragung. Zuvor hatte Carsten S. von seinem Eintritt in die rechtsextreme Szene in Jena Ende der 90er Jahre berichtet und dabei das Bild eines jungen Mannes gezeichnet, der sich weniger aus politischen Gründen Neonazis anschloss, sondern weil er das Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe schätzte. Der Angeklagte schilderte auch, wie er gebeten wurde, den Kontakt zu den drei untergetauchten Neonazis Mundlos, Böhnhardt und Schäpe zu halten. Der Auftrag dazu und auch zur Waffenbeschaffung kam laut Carsten S. von dem ebenfalls angeklagten Ex-NPD-Funktionär Ralf Wohleben. Ob die Vernehmung von Carsten S. am nächsten Verhandlungstag fortgesetzt wird, hängt davon ab, wie schnell der Gutachter zum Prozess kommen kann. Alternativ könnte auch der Angeklagte Holger G. gehört werden, der den NSU unter anderem mit Papieren unterstützt haben soll.
Wenn heute in Deutschland ein Kind geboren wird und es beispielsweise türkische Eltern hat, dann bekommt es automatisch beide Staatsbürgerschaften. Bis zum 23. Geburtstag muss sich das Kind aber zwischen dem deutschen und dem türkischen Pass entscheiden. Optionspflicht heißt diese Regelung und die Grünen wollen sie gerne abschaffen. Aber ihr Antrag wurde im Bundestag von der Regierungskoalition abgeschmettert. Bettina Nutz hat zugehört.
Doppelpass, der bleibt weiter im Aus. So hat es heute die Koalitionsmehrheit im Bundestag geschafft, die Kicks der Opposition mit ihrer Mehrheit abzuschmettern. Was blieb, war Wahlkampf. Und so gab es zwar keine taktischen Fouls, aber es wurde ganz gerne schon mal gerempelt.
Sie wollen aus parteipolitischen Gründen die deutsche Staatsbürgerschaft verramschen. Um nichts anderes geht es Ihnen.
Gegen Unionsmann Ole Schröder die Opposition an. Er ist auch parlamentarischer Staatssekretär im Innenministerium. Ebenso wie viele andere Innenpolitiker der Union warnte er vor Missbrauch.
Durch die Mehrstaatlichkeit wird eben gerade die Problematik erhöht, dass andere Staaten sich als eine Art Nebenregierung sehen. Das haben wir in der Vergangenheit erlebt, was es für Versuche gerade der türkischen Regierung gab, sich hier in deutsche interne Angelegenheiten einzumischen.
Einmischung der Türkei, das sagt zumindest, über wen heute im Wesentlichen gestritten wurde. Um junge Türkinnen und Türken als Nicht-EU-Bürger müssen sich in diesem Jahr die ersten von ihnen für einen der beiden Pässe entscheiden, bis zu ihrem 23. Geburtstag. Sonst verlieren sie automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit. Wie ungerecht und völlig unzeitgemäß das sei, konterte Thomas Oppermann von der SPD. Das habe die Union wohl noch nicht begriffen.
Mit ihrem Festklammern an der doppelten Staatsangehörigkeit befinden Sie sich mental immer noch auf der Höhe des nationalistischen Denkens aus der Kaiserzeit.
Und geradezu absurd finden die Grünen die aktuellen Regelungen. Renate Künast schüttelte während ihrer Rede immer wieder den Kopf.
Wir machen Menschen, die zum Großteil sogar hier geboren sind, geborene Deutsche zu Ausländern in ihrem eigenen Land.
Das kann so nicht bleiben, gab auch die Regierungspartei FDP zu. Eigentlich will sie auch eine Reform der Einbürgerungsgesetze, aber heute galt es, die Koalitionsdisziplin zu wahren. Serkan Tören hielt den Ball für die Liberalen heute deswegen vorsichtig flach.
Die angelsächsischen Staaten haben im Grundsatz die doppelte Staatsangehörigkeit. Und im Wettbewerb mit denen, wenn wir da Anreize schaffen, müssen wir ebenfalls über die doppelte Staatsangehörigkeit nachdenken.
Tören hat übrigens türkische Wurzeln und sich für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden. Aus praktischen Gründen, wie er sagte, zum Beispiel, um nicht für den türkischen Militärdienst verpflichtet zu werden.
Bettina Nutz berichtete aus Berlin. Nach wochenlangen Kämpfen haben syrische Regierungstruppen jetzt die strategisch wichtige Stadt Qusair unter ihre Kontrolle gebracht. Beobachter sprechen von einer entscheidenden Wende im syrischen Bürgerkrieg. An der Seite der Armee waren auch bewaffnete Kämpfer der libanesischen Hisbollah. Carsten Kühntopp über die aktuelle Lage in Syrien.
Erste Fernsehbilder aus Al-Qusair zeigen eine weitgehend zerstörte Geisterstadt. Kein einziger Zivilist ist zu sehen. Ein Offizier der syrischen Armee erklärt einem Reporter des Senders Al-Manar, der libanesischen Hisbollah: Bevor wir die Militäroperation hier gestartet haben, haben wir die Zivilisten gebeten, Al-Qusair zu verlassen, nachdem wir eine sichere Passage für sie gefunden hatten. Und nachdem wir uns dann versichert haben, dass kein Zivilist mehr hier ist, haben wir den Einsatz fortgesetzt und die Stadt von allen bewaffneten Terroristengruppen befreit. Bei einem Überraschungsangriff hatten Regierungssoldaten und Milizionäre der Hisbollah am frühen Morgen die Stadtviertel, die noch nicht unter ihrer Kontrolle waren, überrannt. Ob tatsächlich alle Bewohner ihre Stadt verlassen haben, ist aber unklar. Die Schlacht um Al-Qusair hatte 2,5 Wochen gedauert. Im staatlich kontrollierten Fernsehen ließ die Armee am Mittag eine Warnung verlesen an diejenigen, die an der, so wörtlich, Aggression gegen Syrien teilnehmen. Unsere Streitkräfte betonen nach den fortgesetzten Siegen gegen den organisierten Terrorismus, dass sie nicht zögern werden, die bewaffneten Gruppen anzugreifen, egal in welchem Gebiet in Syrien sie sich befinden. Die Opposition gestand die Niederlage ein. Auf Facebook erklärte der Generalausschuss der syrischen Revolution wörtlich: Ja, unsere Brüder, diese Runde haben wir verloren. Allerdings werde der Kampf gegen die vielen tausend libanesischen Söldner, gemeint sind die Kämpfer der Hisbollah, weitergehen. Auch der Dachverband Nationale Koalition schwor, dass die so wörtlich gesegnete Revolution fortgesetzt werde. Rami Khoury, Politologe an der amerikanischen Universität Beirut, warnte indes Präsident Bashar al-Assad vor allzu lautem Jubel. Einiges kann die syrische Regierung hier froh stimmen, aber anderes muss ihr Sorge machen. Denn wenn es so viel Unterstützung braucht gegen eine so bunt zusammengewürfelte Truppe wie die Freie Syrische Armee, um eine so kleine Stadt einzunehmen, dann ist dieser Sieg eher ein zweischneidiges Schwert. Aus Sicht des Regimes zeigt Al-Qusair deutlich, dass Assad derzeit die Oberhand im Bürgerkrieg hat und den einflussreiche Freunde im Ausland, vor allem Russland und der Iran, weiterhin stützen. Die Chancen für die geplante Syrien-Konferenz sind nun weiter geschwunden. Die Opposition ist intern hoffnungslos zerstritten und militärisch im Hintertreffen. Das dürfte ihr wenig Appetit machen, nach Genf zu reisen und dort aus einer Position der Schwäche heraus zu verhandeln.
Seit Tagen demonstrieren in der Türkei tausende Menschen gegen die Regierung. Ursprünglich wollten sie sich nur gegen ein Einkaufszentrum in Istanbul wehren. Inzwischen ist es ein Aufruhr gegen die islamisch-konservative Regierung. Heute haben sich Vertreter der Protestbewegung mit dem stellvertretenden Regierungschef getroffen. Zu den Ergebnissen Christian Wuttgereit aus Istanbul.
Das mit Spannung erwartete Gespräch war relativ schnell vorbei. Eine dreiköpfige Abordnung der sogenannten Taksim-Solidaritätsgruppe präsentierte Vizepremier Arınç einen umfangreichen Forderungskatalog. Demnach soll der Gezi-Park im Herzen von Istanbul nicht bebaut, sondern als Park erhalten werden. Inhaftierte Demonstranten sollen freigelassen und brutale Polizisten strafrechtlich verfolgt werden. Zu den weiteren Forderungen zählt die Achtung des Rechts auf freie Meinungsäußerung sowie ein landesweites Verbot für den Einsatz von Tränengas. Später traten die Parkschützer vor die Presse, nicht aber Arınç. Nach Angaben der Parkschützer hat Arınç aber zugesagt, die Liste zu prüfen. Dass nicht alle Forderungen der Demonstranten sofort umgesetzt werden können, ist naheliegend. Doch in einigen Punkten muss der Staat schnelles Entgegenkommen zeigen. Andernfalls wird es wohl kaum möglich sein, die Auseinandersetzungen zwischen Polizei und militanten Demonstranten zu stoppen. Dabei kommt dem Ausgangspunkt des Aufstandes, dem Gezi-Park, eine symbolische Bedeutung zu. Die Vertreter der Demonstranten verlangen ein klares Bekenntnis der Regierung für den Erhalt des Parks. Eine von Arınç ins Gespräch gebrachte Volksabstimmung über die geplante Bebauung lehnte Eyüp Mucu, Sprecher der Taksim-Solidaritätsgruppe, ab.
Ein Referendum für den Gezi-Park kann es nicht geben. Hier hat das Volk doch schon gezeigt, dass es nicht will, dass der Park bebaut wird. Und zwar sehr deutlich und sehr demokratisch. Diesen Willen der Bevölkerung sollte die Regierung respektieren.
Für Empörung hat heute die Festnahme von 25 Internetaktivisten in Izmir gesorgt. Die Polizei hatte einen Teil von ihnen in der vergangenen Nacht im Schlaf überrascht, die anderen wurden im Laufe des Tages festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, im Kurznachrichtendienst Twitter Propaganda und Desinformation verbreitet und zu einem Aufstand angestachelt zu haben. Twitter und Facebook spielen bei den Protesten eine zentrale Rolle. Sowohl bei der Organisation von Demonstrationen als auch allgemein als unabhängiges Informationsmedium und nicht zuletzt als Beweis für Polizeigewalt. Deshalb dürfte der Staat die Nutzer nicht kriminalisieren, sagt Can Atalay von der Taksim-Solidaritätsgruppe.
Wenn dies, die Festnahme der Twitternden, nicht aufhört, sprich sie nicht freigelassen werden, dann sind wir wirklich an einem sehr, sehr verheerenden Punkt in der Türkei.
Wie groß die Bedeutung der sozialen Netzwerke ist, zeigt eine heute veröffentlichte Zahl. Allein am vergangenen Freitag, dem Tag, als die Polizei den Gezi-Park mit Wasserwerfern und Tränengas stürmte, gab es zwischen 16 Uhr und Mitternacht in der Türkei 2 Millionen Tweets. Kein Wunder, dass inzwischen von einer digitalen Revolution gesprochen wird und dass Regierungschef Tayyip Erdogan die sozialen Netzwerke als Plage bezeichnet.
Den vielen negativen Meldungen zum Trotz, es gibt immer noch Länder, die den Euro einführen wollen. Lettland zum Beispiel hat sich vor einiger Zeit beworben und jetzt haben EU-Kommission und EZB grünes Licht gegeben. Demnach kann das baltische Land zum 1. Januar 2014 den Euro einführen. Markus Epping berichtet.
Ein weiteres Land ist fit für den Euro. Diese Nachricht kommt der EU gerade recht, denn sie wirft endlich mal wieder ein positives Licht auf die Gemeinschaftswährung. Nach all den Negativschlagzeilen der vergangenen Monate mit Zypern-Krise und nicht enden wollenden Hilfspaketen. Und so war es für EU-Währungskommissar Olli Rehn eine erfreuliche Aufgabe, heute Mittag den Zuschlag für Lettland zu verkünden. Ich bin sehr froh, unsere Entscheidung mitteilen zu können, dass Lettland so weit ist, den Euro einzuführen. Am 1. Januar 2014. Dass Lettland den Euro bekommen soll, ist auch ein gewolltes Signal an die Märkte. Seht her, Investoren der Welt. Die Eurozone wird nicht kleiner, sie wächst. Der Euro ist stark, auch in der Krise, und er verdient euer Vertrauen. Kommissar Rehn hält die Euro-Zweifler schon für widerlegt.
Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die einen Zerfall der Eurozone vorhergesagt haben, nicht auf der Höhe der Zeit waren und sich geirrt haben.
Für die EU-Kommission ist Lettland als Euro-Kandidat auch sonst ein Glücksfall, denn es eignet sich als Musterbeispiel dafür, wie man aus einer Wirtschaftskrise herauskommt. Vor 5 Jahren drohte Lettland die Staatspleite. Es gab Notkredite vom EWF und der EU. Die Regierung in Riga entschloss sich damals zu einem beispiellosen Sparkurs. Jeder 5. Beamte wurde entlassen, Gehälter um bis zu 40% gekürzt. Die Proteste in der Bevölkerung hielten sich in Grenzen. Heute steht Lettland mit seinen Wirtschaftsdaten mit an der Spitze der EU-Länder. Es hat das höchste Wachstum und vergleichsweise geringe Schuldenprobleme. Das lettische Haushaltsminus ist niedrig, die Gesamtschulden sind überschaubar, rund 40% gemessen an der Wirtschaftsleistung. Für Währungskommissar Rehn eine Folge der lettischen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Jetzt hofft die Kommission, dass der Euro der lettischen Wirtschaft zusätzlich Schub verleiht und auf Dauer auch den Menschen zugutekommt. Denn trotz aller guten Zahlen, Lettland ist neben Rumänien und Bulgarien das insgesamt ärmste Land in der EU. Und nirgendwo sonst leben so viele Menschen unterhalb der Armutsgrenze des Landes. Das heißt, sie haben deutlich weniger zur Verfügung als der Durchschnittsverdiener. Die Menschen in Lettland sind dem Euro gegenüber übrigens kritisch eingestellt. Nicht einmal jeder Zweite will ihn. Vor allem eine Sorge treibt die Leute um, dass mit dem Euro die Preise steigen könnten.
Es hat nicht gereicht für den letzten deutschen Tennisprofi bei den French Open. Tommy Haas ist ausgeschieden. Im Viertelfinale war Schluss für den Hamburger gegen die Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic. Einzelheiten von Guido Ringel.
Tommy Haas hat gut gespielt, sein Viertelfinalmatch gegen den großen Favoriten Novak Djokovic, aber nicht gut genug. Denn die Nummer 1 der Welt, der Serbe Djokovic, war geradezu außer Rand und Band in der Form, die ihn zur Nummer 1 gemacht hat. Er spielte sicher, druckvoll von der Grundlinie, konnte Haas den Hamburger immer wieder unter Druck setzen, die Breite des Platzes nutzen, um Haas auch zum Laufen zu bringen und sich so die Punkte zu erspielen. Dreisatzniederlage für Tommy Haas, der in fast allen Durchgängen, vor allem im zweiten und im dritten Satz, seine Chancen hatte, sogar das Kunststück fertig brachte, dem Serben hier und da mal das Aufschlagspiel abzunehmen. Aber insgesamt fehlte die Konstanz im Spiel von Tommy Haas, der sich auch einige leichte Fehler erlaubte. Er hat aber dennoch in diesem Turnier nicht enttäuscht. Heute war zu wenig zu holen gegen einen starken Novak Djokovic.
So viel vom Tennis aus Paris und das war das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Regina Mietler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.